Hallo und herzlich willkommen hier beim Spirit Business Podcast. Mein Name ist Desiree Benke, ich bin die Host und Coach von dieser Show und heute bin ich nicht alleine. Ich habe einen mega inspirierenden Gast, freue dich auf ganz, ganz wundervolle Energie und mega Input und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen hier beim Spirit Business Podcast. Ich habe die liebe Claudia Dietl zu Gast. Hallo Claudia, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Desiree, ich freue mich auch.
Stell dich mal bitte vor mit einem Satz.
Okay, Claudia Dietl, bin Österreicherin und habe Spaß an der Kaltakquise und unterstütze meine Kunden dabei, genauso viel Spaß zu haben.
Also Leute, wartet, bleibt da, auch wenn euch dieses Wort abschreckt. Die liebe Claudia zeigt, wie es Spaß machen kann. Und da bin ich natürlich sehr hellhörig geworden, weil im spirituellen Bereich ist das Thema Akquise unterschiedlich behaftet. Und gerade auch bei was das Thema Herzensbusiness angeht, ist es wichtig, dass wir Menschen in unser Business reinholen, dass wir einfach uns bekannt machen, Sichtbarkeit generieren, aber natürlich auch ja, neue Felder, neue Menschen akquirieren. Und da würde ich gerne mal gleich wissen, was ist für dich Akquise und was ist Kaltakquise? Denn ich weiß, du hast eine andere Sicht wie 99% dieser Bubble.
Also Akquise ist für mich der Prozess, einen Kunden auf das zu interessieren, was ich anbiete, beziehungsweise einen Pool von möglichen Interessenten. Und das ist oft, je nachdem, was ich anbiete, ein langer Weg. Und Kaltakquise bedeutet, ich fange bei dem Punkt an, wo dieser potenzielle Kunde mich noch nicht kennt, also wo er noch nichts über mich gehört hat, und fange an, mich den für mich zu interessieren. Das heißt, ich kann ihn anrufen oder ich kann auf ein Netzwerktreffen gehen, ich kann auf Messen gehen. Und das ist für mich Akquise. Alles, wo es um einen direkten Kontakt mit einem zukünftigen potenziellen Kunden geht. Und wo es auch ums Verkaufen geht. Also nicht, wenn ich jetzt sage, den Kunden anrufe, schöne Weihnachten, ist das praktisch ein Frame, den ich biete, aber es ist nicht direkt Akquise.
Das heißt also, Akquise ist jetzt nicht auf ein spezielles Medium bei dir gebunden.
Nee. Also viele reduzieren ja auch das Wort Kaltakquise auf Telefonakquise. Ich denke, für mich ist Akquise der Teil vom Verkaufsprozess, wo es praktisch von dem Moment, wo der Kunde mich nicht kennt, hingeht zu dem Punkt, wo er sich ernsthaft für mich zu interessieren beginnt. Weil dieser Punkt, wo er sich ernsthaft für mich zu interessieren beginnt, ist der Punkt, ab dem ich dann verkaufen kann. Und das ist auch einer der großen Fehler, den viele machen. Viele glauben, dass ich an dem Punkt, wo der Kunde mit mir spricht, schon verkaufen kann. Aber wirklich verkaufen kann ich erst, wenn er anfängt, sich ernsthaft für das zu interessieren, was ich ihm anbiete.
Woran merkst du, dass er ernsthaftes Interesse hat? Gibt es da so einen 5-Punkte-Plan, den man abhaken kann? Und sagt, ja, Checkbox, alles klar. Ja, Haken, okay, der ist wirklich interessiert.
Gibt es sicher in manchen Bereichen, aber im Grunde genommen ist es ein bisschen schwierig, auch das einzuschätzen, je nachdem, was du anbietest. Wenn du zum Beispiel eine Bäckerei hast und du gehst rein in diese Bäckerei, kann ich davon ausgehen, dass du großes Interesse hast, was zu kaufen. Und du wirst mit 90%iger Sicherheit auch mit irgendwas rausgehen, außer du bist reingegangen, um nach dem Weg zu fragen. Also das ist so, da kann ich davon ausgehen, dass du praktisch diese Kaufbereitschaft hast und ein Interesse bekundest. Okay, das sind drei Bäckereien, du entscheidest dich für die mittlere, dann hast du praktisch entschieden, aufgrund des Schildes oder aufgrund der Auslage oder aufgrund von irgendeinem Qualitätsmerkmal, das die Bäckerei irgendwo platziert hat, dort einkaufen zu gehen. Dann ist es relativ einfach. Schwieriger wird es mit Themen, die Dienstleistungen sind, also die praktisch nicht so greifbar sind. Und auch wo es um größere Beträge geht, wo es um komplexere Thematiken geht, da kann man das gar nicht so leicht einstufen. Aber es gibt natürlich ein paar Eckpunkte. Also wenn Kunden nach dem Preis fragen, wenn sie Fragen stellen zu Lieferkonditionen, wenn sie Fragen stellen zum Ablauf, wenn sie sagen, hey, wir haben dieses Problem, ja, und wie könnten Sie denn das lösen? Also wenn der Kunde wirklich ernsthaft rückfragt, dann kann man davon ausgehen, okay, da scheint ein zumindest latenter Bedarf da zu sein und das Interesse wächst dann natürlich. Aber es ist insgesamt gar nicht so leicht einzustufen.
Ja, du hast jetzt gerade schon was Interessantes gesagt und da erinnere ich mich zurück, weil das war bei mir ganz selten. Menschen haben selten irgendwas nachgefragt bei mir, weil ich immer sofort alle Infos gegeben habe. Und da kam so, ja, wie viele Fragen, war ich in Gesprächen mit irgendwelchen Business- oder Marketing-Leuten? Ja, wie viele Fragen bei dir nach? Wie viele Gespräche hast du? Also Nachfragen hat bei mir eigentlich fast niemand gehabt. Und was hast also, das habe ich dann im Laufe der Zeit eben rausgefunden. Es geht auch darum, den Menschen überhaupt Raum zu geben, dass Nachfragen kommen können. Was siehst du noch gerade bei dem Punkt Nachfrage generieren oder wecken? Was hast du da für Tricks oder was siehst du für Fallstricke, was manche machen?
Das ist eine sehr, sehr, sehr große Frage mit sehr vielen Aspekten. Eine der großen Fallstricke ist mangelnde Vorbereitung. Also viele glauben, naja, ich purzel halt irgendwie rein, ich gehe auf Netzwerktreffen, wird schon irgendwie schief gehen, stehen dann da und stellen sich vor, guten Tag, Clara Dietl, ich bin in Österreich geboren, schön, dass ich da bin. Und dann hat man meistens nur eine Minute Zeit, sich vorzustellen und nutzt die Zeit nicht effizient, weil es interessiert niemand, dass ich aus Österreich bin. Dass ich einen extra Gruß reinsetze, ist auch nicht notwendig. Also ich verschwende Zeit, um auf den Punkt zu kommen. Also wenn man Akquise macht, ist Vorbereitung wichtig. Also sich zu überlegen, was sage ich denn? Und die Vorbereitung wird sehr, sehr oft unterschätzt. Zur Vorbereitung gehört eine gute Positionierung, gehört ein gutes Wording und es gehört auch dazu, das, was ich tue, kurz und knackig auf den Punkt zu bringen. Den sogenannten Elevator Pitch, den brauchst du praktisch in verschiedenen Lebenslagen. Und ich empfehle immer auch verschiedene auch anzuwenden, fürs Netzwerk, fürs Telefonieren etc. Je nach Setting muss da auch ein bisschen unterschiedlich sein. Und was ganz wichtig ist, sich auch nicht zu überschätzen. Viele glauben, ganz am Anfang muss ich so viel sagen, dass der andere gleich kauft. Falsch. Der andere wird erstmal neugierig. Und je komplexer das ist, was du anbietest, umso mehr Raum muss ich dem anderen auch geben, das erstmal kennenzulernen, Vertrauen zu mir zu schaffen. Also nehmen wir mal einen spirituellen Coach, der auf einer energetischen Ebene arbeitet. Wenn ich mich auf den einlasse, dann möchte ich Vertrauen haben. Dann reicht mir nicht eine 10-sekündige oder minütige Vorstellung, dass das ein super toller Typ ist. Das reicht mir dann nicht, weil ich muss mal schauen, passt der zu mir, der mag ja toll sein, wie arbeitet der, was hat der für Methoden, kann ich dem vertrauen, wie geht der mit mir um, wie agiert der. Das muss wachsen. Und das unterschätzen viele, und auch den zeitlichen Ablauf, den unterschätzen auch viele. Also wenn man so Eckpfeiler nennen könnte, ist es gute Vorbereitung, viel Geduld mitbringen. Und sich reduzieren. Also praktisch das, was ich tue, zu reduzieren. Du hast es so schön gesagt, du erzählst ganz viele Details. Details in der Akquisephase überhaupt nicht gefragt. Das kannst du dir alles aufheben fürs Verkaufsgespräch. Also wenn du dann wirklich im Verkauf bist, wenn du Interesse generierst, wenn ich auf dich zukomme, Desiree, was machst du? Ich habe gesehen, du hast eine tolle Webseite, erzähl doch mal was. Dann erzähl's mir. Dann will ich auch wissen, was es kostet. In der Akquisephase, in dieser Phase, wo ich erstmal sondiere, wer ist für mich relevant und erstmal schaue, komme ich denn überhaupt weiter mit den Leuten, die ich begeistern möchte für mein Angebot, komme ich mit weniger weiter. Und die meisten Menschen mögen es auch nicht, zugequatscht zu werden. Das mögen die wenigsten. Also ich gehöre auf jeden Fall zu den Leuten, die nicht zugequatscht werden wollen, viele Leute auch. Und manchmal machen wir es für lauter Übereifer. Oder manchmal ist es auch Verzweiflung, weil wir unbedingt meinen, es muss jetzt jemand kaufen, weil der Kontostand so schlecht ist. Und das sind natürlich schlechte Motivatoren für die Akquise. Dann funktioniert es erst recht nicht.
Das ist so witzig, weil seit 1, 2 Jahren mache ich mir manchmal daraus einen Spaß bei so Netzwerkevents. Ich gehe selten zu solchen Netzwerkevents, aber wenn mein Mann mich mal mitnimmt, dann bin ich meistens sehr ruhig und lasse die Leute kommen und warte einfach ab, was passiert. Manchmal sage ich nur 3 Worte oder 4 oder 5, aber nicht mehr. Und das ist so interessant, weil ich für mich auch die Erlaubnis mir gegeben habe, die Leute kommen lassen und auch wirklich sagen zu können, wir machen da einfach am besten ein Gespräch danach. Komm, lass uns einfach einen Termin ausmachen. Was für Mindsets hast du rausgefunden, gerade mit deinen Kunden, wenn es um das Thema kommen lassen, auch Geduld mitbringen. Das ist ein ganz, ganz Riesenthema, gerade bei ja, unternehmerischen, visionären Frauen, da will eigentlich alles super schnell gehen. Was hast du für Mindset-Tricks, um da leichter mit umzugehen, gerade in der Kaltakquise?
Was ganz wichtig ist zu verstehen, ist, alle Verkaufsmethoden sind männlich geprägt. Ich habe selber lang gebraucht, mich das zu verstehen und zu begreifen, wie man das also praktisch ändern kann, auch als Frau. Wir Frauen ticken einfach anders. Das ist so. Die weibliche Haltung ist eine ganz andere zum Verkaufen als die männliche. Was total hilft, ist, sich mit dem eigenen Angebot wirklich anzufreunden. Also nichts zu tun, was einem nicht am Herzen liegt, gerade wenn man selbstständig ist. Sich nicht zu verbiegen. Die meisten Frauen, denen ich begegne, haben das bereits gefunden. Und dann aber auch ein Stück weit das wieder loszulassen und zu sagen, okay, der Verkaufsprozess ist etwas Agiles. Es kann sein, dass ich ein super Angebot geschweißt habe und super kompetent in dem Bereich bin, aber der Markt ist nicht da. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, ich bin ausgebildete Wirtschaftsmediatorin und ich bin nicht als Verkaufstrainer gestartet vor 20 Jahren, sondern habe meinen Businessplan über Wirtschaftsmediation geschrieben und das war damals nicht zu verkaufen. Das lief nicht.
Was ist
Also,
Mediation?
Mediation ist ein Verfahren, mit dem du Konflikte so lösen kannst, dass beide Parteien sich noch in die Augen schauen können. Und ein Verfahren, wo.
Familienmeditation kenne ich das, aber was ist Wirtschaftsmeditation?
Genau, das Verfahren ist das gleiche, nur dass es praktisch dann um große Themen geht, was weiß ich, Lieferantenzwiste oder Konfliktsituationen in Teams, solche Dinge. Also praktisch die Personen, mit denen du zu tun hast, sind im Wirtschaftskontext und das Thema ist ein wirtschaftliches. Und meistens der Schwierigkeitsgrad ist ein bisschen höher, weil die Parteien mit ihren Anwälten kommen. Also du hast nicht mit zwei streitenden Parteien zu tun, sondern mit vier. Das ist
Okay.
so ein Minimum, wenn es dann nicht noch mehr dabei sind. Genau, und dann zu schauen. Ich war mega überzeugt von dem, dass ich da gut bin. Es war ein mega gutes Angebot. Ich konnte es nicht verkaufen und ich musste das an einem Punkt loslassen. Und indem ich es losgelassen habe, konnte ich als Verkaufstrainer, was so weniger zufällig da entstanden ist, so scheinbar zufällig, wie es halt auch, und auch mit einer, ich habe auch eine Telefonagentur, konnte das dann Raum einnehmen und sich entwickeln. Und mit dem Angebot bin ich heute sehr, sehr glücklich. Und das, was ich in der Mediation gelernt habe, kann ich heute einbringen. Und eins der Kernelemente der Mediation ist der Respekt. Der Respekt und das wertschätzende Miteinander. Und das fließt auch in meine Arbeit ein, auch der Respekt vom Kunden. Es wird uns ja immer suggeriert von den Verkaufstrainern, männlich dominiert, ist ja praktisch das eine große Problem verkaufen ist, dass wir was wollen. Und wir glauben, wir kriegen, was wir wollen. Also ich will, dass du kaufst. Muss mich ein bisschen rhetorisch anstrengen, aber dann kriege ich das, was ich möchte. Und das ist nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Wenn du nicht willst und gar keine Lust hast, dann kann ich wollen, was ich will. Es funktioniert ja nicht. Ich brauche ja mein Gegenüber, das auch will. Und das sind Dinge, gerade in der Akquise funktioniert das nicht. Also ich kann dir natürlich im Verkaufsgespräch, ich kann dir auch eine Semmel verkaufen, die du gar nicht kaufen wolltest. Das geht schon mal. Aber du gehst gleich mit dem komischen Gefühl raus und denkst dir, jetzt habe ich fünf Semmel, aber ich hätte nur vier gebraucht. Was mache ich denn mit der fünften? Und das geht schon auch mal, aber langfristig funktioniert das nicht. Und gerade für Frauen ist es wichtig zu begreifen, dass wir nicht ich sag mal ganz bewusst, nicht zu aktiv sein dürfen. Also praktisch, der Verkäufer hat alles in der Hand, du gehst nach draußen, tust, du machst, du machst, du machst. Das weibliche Wesen ist das empfangende Wesen. Also der weibliche Aspekt ist praktisch das Empfangende, das Nehmende. Und das heißt nicht, dass wir nicht ein Stück weit aktiv sein dürfen. Wir brauchen natürlich eine vernünftige Webseite, vernünftigen Aufbau, vernünftiges Angebot, auch ein gewisses Maß an Aktivität. Aber eine andere Aktivität als Männer brauchen. Männer sind so quadratisch praktisch gut zielgerichtet, gehen nach vorne, tschakka. Wir Frauen, wir gehen diesen hier, wir meandern. Ich habe auch noch keine Frau getroffen, auch in meiner Beratung nicht, die Freude daran hatte, sich auf eine einzige Sache zu konzentrieren. Und es gab Frauen, die kamen ganz verzweifelt in meine Beratung und sagten, bitte, bitte, ich muss es jetzt endlich schaffen, mich auf eine Sache zu spezialisieren. Ich habe gefragt dann einfach nur, warum? Sie sind eine Frau. Schauen wir doch mal ganz anders hin. Schauen wir doch einfach mal, dass das, was da ist, sich entfalten darf, und hören wir auf, es in eine männliche Kategorie zu pressen.
Trotzdem sagst du aber, man soll einen Elevator-Pitch haben und man soll sich positionieren. Wie geht das
Ja.
zusammen?
Naja, du musst ja sichtbar sein. Du musst sichtbar werden. Also im stillen Kämmerchen zu sitzen als Selbstständiger und darauf zu warten, dass die Webseite den Job tut, das reicht nicht. Das hat viel mit der inneren Haltung zu tun, aber nicht übertreiben. Also es ist ganz schwer zu sagen, und ich glaube, man muss es also auch ein bisschen üben.
Uns ein Bild geben, jetzt gerade zu einem Netzwerkevent, wie macht sich eine Frau bekannt mit ihrem Angebot auf einem Netzwerkevent und im Vergleich dazu, was wäre die männliche Variante?
Du stellst ganz schöne Fragen.
Ich bin so gleich, da ist, wird es immer klar, da wird es irgendwie greifbar.
Das ist natürlich Typsache. Ich denke, der Mann wird sich auf eine Sache spezialisieren, wird sagen, wie gut er ist, und wird es in einer kürzeren Zeit schaffen als die Frau. Also wenn man so quadratisch praktisch gut. Es gibt natürlich auch den Typ Mann, der viel redet, der nicht zum Punkt kommt. Das ist dann die andere Variante, den lassen wir jetzt mal aus. Wenn die Frau eine gute Positionierung hat, wird sie einen roten Faden präsentieren. Einen roten Faden, der praktisch sich durch das zieht, was sie tut. Und ein bisschen weicher in der Definition sein. Der Mann wird sagen, ich biete Golfkurse an für Männer über 60, die gerade in den Ruhestand gegangen sind. Ganz klare Positionierung. Die Frau wird eher sagen, ich biete Golfkurse an für Menschen, die Spaß am Golf haben, und denen es wichtig ist, eine andere Art von Golf zu trainieren, etc. Es kann sein, dass die beiden das gleiche Training machen, aber sie wird es ein bisschen anders formulieren. Ein bisschen weicher. Also das wäre für mich so ein bisschen die Art und Weise, das zu differenzieren. So als Beispiel.
Ja, danke. Und bei der Kaltakquise bleiben wir mal gerade mal bei dem Beispiel. Bei der Kaltakquise, was ist der Sinn der Kaltakquise? Also wann würdest du sagen, man hat eine gute Kaltakquise gemacht?
Die meisten würden jetzt sagen, wenn du ganz viele Termine geholt hast. Ich sage, du hast eine gute Akquise gemacht, wenn du gut qualifiziert hast, also praktisch herausgefunden hast, ja, nein. Also Akquise ist ja immer auch, das ist noch nicht, wie gesagt, noch nicht verkaufen, sondern erstmal zu sondieren, wer ist relevant, wer ist nicht relevant. Und auch wenn du Adressen hast, wo du sagst, die brauchen das, was ich tue, und die haben Bedarf, heißt es ja nicht, dass du die zum Termin kriegst. Und dass du praktisch sauber qualifiziert hast und dass du das Maximum aus dem jeweiligen Gespräch herausgeholt hast. Und im schönen Fall ist es ein gut qualifizierter Termin. Gut qualifiziert ist wichtig, nicht einfach nur so ein, ich komme mal kurz zum Kaffee trinken vorbei, Termin. Gut qualifiziert. Oder es ist eben ein klares Nein, wo du genau weißt, das war's. Das ist in Ordnung. Oder es ist dieser Fall zu sagen, ja, es ist gerade nicht relevant. Wir hätten vielleicht Bedarf, aber es ist so viel anderes los, rufen Sie in einem halben Jahr wieder an. Praktisch genau zu schauen. Und da ist auch nicht mehr zu holen. Sagen, okay, dann rufe ich in einem halben Jahr wieder an. Das vernünftig zu qualifizieren, aber nicht vorher aufzugeben, bevor nicht das Maximum da ist. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte.
Also das Maximum in deiner Definition ist dann, wenn man klar weiß, wo derjenige reingehört.
Das Ergebnis, genau.
Das finde ich cool, weil ich glaube, viele, die lassen so lose Enden dann einfach
Ja.
rumliegen. Und wenn man mal klar weiß, ja oder nein, und dann gibt es dann noch dieses Nein gerade nicht. Da möchte ich auch aus Mindset-Perspektive nochmal reingeben. Es ist immer ein Vorteil für beide Seiten. Wenn du als Anbieter genau weißt, ja, diese Person wird bald schwanger sein und du bietest irgendwelche Schwangerschaftsthematiken an, dann frag einfach in ein paar Monaten nochmal nach. Wenn du jetzt weißt, diese Frau, oh Mann, will eh keine Kinder mehr, wird nie mehr schwanger werden wollen, dann weißt du auch ganz klar, braucht man nicht weiter drüber sprechen. Das heißt nicht, dass man menschlich irgendwie nicht miteinander klarkommt oder so. Einfach vom Business her, da wird kein Business mit dieser Person eins zu eins entstehen. Kann natürlich sein, dass sie dich dann weiterempfiehlt und das ist wahrscheinlich auch ein Sinn von Kaltakquise, also von sich bekannt machen. Leute, hier gibt's mich. Entweder ihr nutzt es selber oder empfiehlt mich weiter. Wie baust du und wann baust du das in so Kontakte ein, dieses Weiterempfehlen?
Wenn die Beziehung stabil ist, erst dann. Weil viele wollen empfohlen werden, wo man sie noch gar nicht kennt. Also, das ist so quasi, ich gebe dir meine Visitenkarte, wenn es für dich nicht in Frage kommt, dann empfehle mich doch bitte weiter. Ich sage, je komplexer dein Angebot ist, je praktisch persönlicher es ist, umso länger brauche ich, um Vertrauen zu schaffen. Und es gibt verschiedene Arten von Empfehlungen. Ich kann natürlich sagen, hey, da ist Psychotherapeut, den kenne ich nicht, aber von dem habe ich mal gehört. Hier, ruf den doch mal an und klär selber, ob das was für dich ist. Oder ich sage, du, da kenne ich einen Psychotherapeuten, bei dem war ich selber. Der Typ ist so cool, der hat mir so weitergeholfen, da würde ich dich hinschicken, da bist du auf jeden Fall gut aufgehoben. Das sind diese beiden unterschiedlichen Empfehlungen. Die letztere ist natürlich extrem wertvoll. Also die trägt dich. Und normalerweise hat der Psychotherapeut in so einem Fall den Auftrag fast sicher, wenn dann so eine Empfehlung gesprochen wird. Im ersteren Fall ist es dann eher so, na, jetzt habe ich noch eine Visitenkarte und weiß immer noch nicht, wo ich hingehen soll. Und wenn wir es jetzt mal wieder umdrehen, dass wir um Empfehlungen bitten, glaube ich, dass viele Leute auch viel zu früh bitten. Also manchmal bitten gar nicht, das ist das andere Extrem, die trauen sich dann nicht, weil die denken sich, der Kunden wird schon merken, dass er gut ist und wird mir schon empfehlen, das funktioniert auch nicht. Aber wir bitten oft auch zu früh. Also wenn ich auf eine Netzwerkveranstaltung gehe, Visitenkarten verteile und lerne jemanden kennen für eine halbe Stunde und will empfohlen werden, ist das zu früh. Und je nach Angebot. Also außer ich bin Handwerker und konnte schon, was weiß ich, oder bin Fotograf und hatte meine Fotos dabei und habe gezeigt, wie toll die sind. Also hängt natürlich auch davon ab, was du bietest. Aber wenn ich jetzt mal eine Dienstleistung anbiete, dann ist das wirklich zu früh, weil ja niemand das einschätzen kann. Und ich empfehle nichts weiter, ich persönlich, was ich nicht einschätzen kann. Also im Gegenteil, ich sage dann eher, ja, da war jemand, das wäre jemand, der macht sowas, aber der wollte, dass ich ihn gleich empfehle, fand ich irgendwie komisch. Dann erreichst du das Gegenteil.
Ja, spannender Aspekt. Warum hast du dich jetzt auf das Thema, also auf den ersten Schritt vom Verkaufsprozess konzentriert? Und da noch gleich dazu, was ist die Connection oder der Unterschied zum Marketing?
Das war so ein Prozess. Ich hab ja erzählt, dass ich mit meinem Business nicht erfolgreich war. Ich habe davor in einem Verlag gearbeitet, habe Marketing, Vertrieb, Kundenservice gemacht und das Ganze in einer Person in leitender Position. Habe damals auch nicht verstanden, warum man Vertrieb und Marketing trennt, also weil ich habe bisher in einer Person da verkörpert. Und habe dann, weil ich ja nicht erfolgreich war, habe ich in Callcentern gejobbt. Also ich habe Telefonakquise nochmal gemacht und habe gemerkt, es macht mir Spaß, ich kann das, ich kriege die guten Projekte und dann ging einfach das so nach und nach und auch in der Beratung habe ich gemerkt, es macht mir Spaß, diese Herausforderung zu haben, Menschen zu helfen, ihre Verkaufsstrategie zu entwickeln. Also praktisch ihre Verkaufsstrategie zu entwickeln, die zu ihnen passt, nicht einfach so eine Methode aufzusetzen, dann zu schauen, was passt zu der Person, wo ist die unterwegs, ist die schon richtig positioniert, etc. Also so hat sich praktisch mein Weg entwickelt. Und die Kaltakquise gilt ja als die hohe Kunst des Verkaufens. Und mir macht es unglaublich Spaß, Beziehungen aufzubauen. Und ich liebe Menschen. Und deswegen liebe ich Akquise. Und das ist etwas, was viele erstmal nicht zusammenbringen, weil sie denken, oh Gott, wer Menschen liebt, der macht doch keine Kaltakquise. Ich bin der Beweis, dass das Gegenteil der Fall ist. Und alle Menschen, die ich kenne, die Akquise lieben, haben auch diese Haltung. Also wenn wirklich diesen richtigen Beziehungsaspekt, Beziehungsaufbau magst, das heißt, es gibt nichts Schöneres, als wenn Menschen in diesen Austausch zu gehen, auch wenn es manchmal nur ein ganz kurzer Austausch ist. Du hast ja mit manchen Leuten, schaffst du es ja gar nicht, in eine längere Beziehung zu gehen. Denk an die Telefonzentrale eines Konzerns, mit der hast du nicht lang zu tun, das sind dann vielleicht 10 Sekunden. Und trotzdem zu sagen, hey, das mache ich gerne und mit der quatsche ich dann auch diese 10 Sekunden gerne. Und der Unterschied zum Marketing ist der direkte Kontakt. Das Marketing gibt praktisch den Frame und die Akquise ist praktisch der direkte Kontakt. Am leichtesten kannst du es anhand eines Messestands erklären. Es gibt eine Messe, gehst auf eine Messe, den Stand kreiert das Marketing und das Personal macht Vertrieb. Das ist praktisch so, wo man es am leichtesten erklären kann. Praktisch, du bist derjenige, der den Messebesucher auf dem Gang anquatscht und ihm was erzählt. Das ist der Vertriebler und der den Stand kreiert hat, ist der Marketingmensch oder auch wer das Ganze konzipiert hat und sich um die ganze Organisation kümmert. Das ist normalerweise das Marketing. Also das Marketing gibt den Frame, auch die Gestaltung, also Visitenkartengestaltung etc. Das ist alles Marketinggeschichte. Corporate Design, alles Marketing. Aber in dem Moment, wo es dann darum geht, es nach draußen zu tragen, in direkten Kontakt zu gehen, Kunden zu beraten, zu betreuen, etc., das ist dann alles Vertrieb. Und das verschwimmt dann auch in manchen Ebenen. Und wo es vor allem verschwimmt, ist bei der Positionierung. Positionierung brauchst du in jedem Fall. Also eine gute Positionierung ist für beides essentiell. Ohne das funktioniert weder das eine noch das andere. Und ich arbeite deswegen auch sehr, sehr gern mit guten Marketing-Experten zusammen, die ihre Kunden praktisch in die Positionierung führen und die dann zu mir schicken für die Kommunikationsstrategie. Das funktioniert dann auch super. Oder ich mache halt die Positionierung selber, wenn der Kunde keinen Strategen hat, also keinen Marketing-Experten.
Spannend. Das hast du gerade schon gesagt, für die Kommunikationsstrategie finde ich ein mega gutes Wort, weil das erklärt im Endeffekt so viel. Kannst du sagen, bei deinen Kunden, welches sind so die beliebtesten Kommunikationsplattformen oder Arten? Also machen viele wirklich so Telefonanrufe oder ist es eher das Netzwerken? Gibt es da vielleicht einen Best-of von deinen Kunden?
Also das Telefon ist das Unbeliebteste. Das kann ich sagen. Die wenigsten Leute greifen gern zum Hörer und rufen jemanden, den sie nicht kennen, an. Das machen Leute nicht gern. Weil viele auch Angst vor Ablehnung haben, etc. Da spielen ganz viele Befindlichkeiten eine Rolle. Also Telefon ist praktisch ganz unten in der Liste. Wobei es immer noch ein sehr, sehr gutes Mittel ist, Kunden zu bekommen. Also die Telefonakquise wird ja totgeredet. Auch vom Online-Marketing, das ist so, also Online-Marketing ist ja gerade der Hype, das merkt man ja gerade so ein bisschen. Und man merkt aber auch, dass das gerade zurückgeht, weil viele Firmen die Erfahrung machen, dass Agenturen viel versprechen und die Ergebnisse auch nicht besser sind, als hätte man eine Telefonakquise gemacht oder eine andere Strategie, weil ja, wir haben es mit überlasteten Zielgruppen zu tun, etc. Und Leads sind nicht immer sauber generiert oder sind halt einfach auch von den Ansprechpartnern irgendwie nicht sauber. Also manchmal gibt es Leute, die melden sich zum Webinar an mit einer falschen E-Mail-Adresse, dann nutzt der Lead nichts. Das passiert ganz, ganz oft, weil Leute Angst haben, kontaktiert zu werden. Deswegen schützen sie sich auch ein Stück weit. Also muss man immer sehen. Und was viele Leute gern tun, ist Netzwerken auf verschiedene Art und Weise. Also gerade Einzelunternehmer findest du viel auf Netzwerken. Geschäftsführer von Mittelständern, die findest du nirgendwo. Die haben eigentlich gar keine Zeit. Die lassen ihren Vertrieb eigentlich eher ihr Personal machen. Das ist ganz, ganz oft. Und Netzwerken eher auf einer anderen Ebene, also auf Fachtagungen oder sonst irgendwas. Aber so Einzelunternehmer, die netzwerken gerne und viele machen halt gern so Content-Strategien und posten halt gern was oder machen einen Podcast, diese Dinge. Weil das für die meisten Leute viel einfacher ist. Also es ist für die Leute viel einfacher, etwas zu produzieren und etwas online zu stellen, als in direkten Kontakt zu gehen mit einer Zielgruppe, die noch so ein bisschen nebulös ist. Das fällt vielen schwer.
Und was würdest du sagen, ist die effektivste Art und Weise? Ich weiß, es hängt komplett ab von dem Angebot, von der Zielgruppe. Kannst du trotzdem vielleicht eine Einschätzung geben?
Das, was zu dir passt. Wenn du total gern auf der Bühne stehst, dann macht es keinen Sinn, wenn du dich immer hinter lauter schriftlichen Posts versteckst, nur weil gerade irgendjemand gesagt hat, poste halt wie verrückt und auf LinkedIn musst du Content liefern und zweimal die Woche mindestens was posten. Dann macht es vielleicht eher Sinn, dass du hergehst und Videos machst und auf YouTube das Ganze stellst und das dann benutzt, um auf LinkedIn zu posten. Oder dass du schaust, dass du möglichst viele Vorträge hältst. Das wird dann funktionieren. Wenn du eher ein ruhiger Typ bist, dann zu schauen, okay, wie schaffe ich das, mit meiner Ruhe, meiner Seriosität trotzdem in diese Aktivität zu kommen und zu punkten? Wie kriege ich das rüber? Wo muss ich hingehen? Wo fühle ich mich sicher? Das sind ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, die Strategie zu fahren, die zu mir passt. Was aber auch wichtig ist, den Mut zu haben, es auszuprobieren. Ich habe introvertierten Menschen Telefonakquise beigebracht und es hat funktioniert. Also auch so diese, sich mal von diesen Mythen zu verabschieden, zu glauben, nur die Extrovertierten haben Glück gehabt, die können jetzt verkaufen und die Introvertierten können es nicht. Ich glaube, dass das alles nicht stimmt und ich halte mich nicht an Mythen, sondern ich sage, probieren wir es aus. Probieren wir einfach mal aus, was geht und schauen wir mal, was zu dir passt und was passt zum Angebot. Und das Zweite ist natürlich auch noch, es muss zur Zielgruppe passen. Wenn deine Zielgruppe nicht auf LinkedIn ist, dann macht es keinen Sinn. 20.000, du kannst die allerbesten Posts auf LinkedIn machen und du kriegst vielleicht auch von Kollegen oder von deinem Netzwerk total Zuspruch. Du wunderst dich aber, warum keiner kauft. Ja, du bist vielleicht, da wo du bist, ist deine Zielgruppe nicht. Dann bringt es dir auch wieder nichts. Und das passiert ganz, ganz oft, dass wir diese Fehler machen, dass wir uns darüber keine Gedanken machen, dass wir ein Medium nehmen, was gerade schick ist und was gerade in ist, aber wir schauen überhaupt nicht, ist das für mich passend? Das ist für mich was ganz Essentielles, es gibt so was Schönes für jemanden, der einen Hammer in der Hand hat, ist alles ein Nagel. Ich weiß nicht, ob du diesen Spruch kennst. Wenn ich einen Hammer als Werkzeug habe, ist alles für mich ein Nagel. Also wenn ich sage, ich als Coach habe diese eine Methode, und du sagst zu mir, welche Strategie muss ich denn fahren? Sag ich, ja, diese Hammer-Methode, die müssen wir jetzt fahren, weil die ist jetzt gerade in. Aber die passt vielleicht gar nicht zu dir, weil du vielleicht eher jemand bist mit einem Schraubenzieher. Und du würdest eher was in die Wand schrauben, statt in die Wand nageln. Das ist ein Riesenunterschied. Und das ist oft zu schwierig, weil Verkaufstrainer sind ja sehr überzeugt. Das sind ja auch sehr gute Verkäufer. Und dann werden Methoden postuliert, und es wird so getan, als wäre das jetzt das Richtige für alle. Und das Gegenteil ist der Fall, im Gegenteil. Also für einen Händler, für einen Einzelhändler ist eine ganz andere Werbung relevant als für ein Startup im Bereich E-Mobilität oder sonst irgendwas. Völlig andere Geschichten. Der hat auch ein ganz anderes Zeitfenster. Der im Laden sitzt, der muss eine ganz andere Zeit abdecken als ein Coach, der zu Hause im Homeoffice sehr viel machen kann und der kann auch selber seine Webseite etc. Kreieren, wenn er die Fähigkeiten hat. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und ich bin der Meinung, dass jeder schauen sollte, wo stehe ich, wo ist mein Angebot, was taugt mir und zum anderen auch schauen, was taugt der Zielgruppe. Und das muss dann irgendwo zusammengehen. Wenn es dann irgendwie nicht zusammengeht, dann stimmt was nicht. Dann habe ich entweder eine falsche Zielgruppe oder ich habe ein falsches Angebot. Das kann passieren, wenn ich nicht dort praktisch nicht das tue, was für mich passend ist. Viele Leute machen auch etwas aus Geldgründen oder suchen sich Zielgruppen aus Geldgründen. Also die sagen, da ist die potenziellste Zielgruppe, da ist das meiste Geld, also gehe ich dahin. Das kann ein Stück weit funktionieren, aber langfristig funktioniert das auch nicht. Und schon gar nicht, wenn du einen spirituellen Ansatz hast.
Ja.
Da funktioniert es nicht. Also das geht eigentlich nicht.
Das spüren dann auch die Kunden oder die potenziellen Kunden.
Ja.
Ich finde es so schön, dass du auch sagst, es muss einfach individualisiert werden und auf die einzelnen Personen passen. Da bin ich große Verfechter davon, und wirklich manchmal auch ein bisschen böse, wenn jemand was anderes sagt, weil wir sind unterschiedlich und das ist auch das Schöne daran. Dass wir unterschiedlich sind. Jetzt hast du gesagt, Kaltakquise ist etwas, wo dir Spaß macht und selbst Telefonakquise kann Spaß machen. Hast du uns einen Tipp, was wir alle, die jetzt zuhören, gleich mal umsetzen können, vielleicht sogar out of the comfort zone, dass wir in das Thema Kaltakquise nochmal einfach anders reinkommen und Spaß dabei haben.
Also der wichtigste Tipp ist, hab Freude am Menschen und der auf der anderen Seite hat genauso viel Schiss wie du.
Ist
Da
gut.
wird es nämlich leichter. Wichtig ist auch, sich klarzumachen, wir können nichts verlieren. In dem Moment, wo ich jemanden anrufe, der mich nicht kennt, und es wird nichts, dieses Telefonat, habe ich nichts verloren, weil ich hatte nichts. Also wir setzen immer unsere Erwartungshaltung so hoch, weil wir meinen, Gott, wenn das schief geht und oh, da hängen so Dramen dran. Und die wenigsten Angebote sind für so wenig Zielgruppen, dass wir nicht noch eine zweite Chance haben oder sonst irgendwas. Aber einfach nicht so viel Erwartungen an uns selber und nicht so viel Erwartungen an den anderen. Die Erwartungen runterschrauben, ist ganz, ganz wichtig. Und einfach mal völlig entspannt rangehen und sagen, okay, ich habe mich vorbereitet, ich rufe einfach mal an. Und es dann wirklich zu tun. Wir finden ja tausend Gründe, es nicht zu tun. Also der Klassiker ist wirklich Kaffee trinken, E-Mail schreiben, oh Gott, jetzt weiß ich auch nicht, es ist 12 Uhr, Mittagspause, jetzt brauche ich auch nicht mehr anrufen. Und ein Teil von uns freut sich, dass wir nicht angerufen haben. Und ein Teil von uns denkt sich, hättest du mal angerufen, weil dann wäre es vielleicht einen Schritt weiter. Das ist so diese Befindlichkeit, die wir mit der Akquise haben. Und da wirklich mal zu sagen, okay, jetzt setze ich mich hin und bitte in einer guten Stimmung, ist ganz wichtig, also nicht in einer frustrierenden Stimmung, es muss in einer guten Stimmung sein und mach es jetzt einfach mal und dann wirklich auch erstmal tun. Und es ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Also wenn immer auch jemand sagt, das ist super easy und Chaka und sonst irgendwas, nein, der hat vergessen, dass es am Anfang schwer war. Wenn jemand so wie ich viele Jahre telefoniert hat und das tagtäglich, dann ist es wie Wasser trinken. Aber ich weiß auch noch gut, dass ich das auch mal nicht wollte. Ich wollte auch mal nicht ans Telefon gehen. Weil ich dachte, das kann ich eh nicht. Also.
Welches Ziel setzt du dir, wenn du jetzt gerade, bleiben wir bei der Telefongeschichte, welches Ziel setzt du dir und wie lange gehen denn so Telefonate?
Also das Ziel, das ich mir setze, ist, dass es dem Menschen, mit dem ich telefoniere, nach dem Telefonat mit mir ein Stück besser geht als vorher. Das ist mein Ziel. Und das zweite Ziel, das ich habe, ist, das Maximum aus dem Telefonat rauszuholen. Ob das dann ein Termin ist oder die klare Absage, dass ich einfach weiß, woran ich bin. Also das ist für mich ganz, 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 ganz wichtig.
Fand ich gerade wichtig, den Zusatz, weil beim ersten Ding dachte ich so, ja, okay, dass es dem ein Stück besser geht. Viele Coaches coachen ja man auch schon im ersten Kontakt oder
Ja, das ist dann keine Akquise, das ist dann übergriffige Beratung. Also
ja.
das ist ja
Genau.
dann auch ein Stück weit übergriffig, ungefragt zu coachen. Und viele sind halt auch, und gerade viele Frauen, wir meinen immer, wir müssen liefern. Und wir meinen, wir müssen proaktiv liefern, um uns irgendwie zu beweisen. Also wir haben oft manchmal diese Befindlichkeit bei uns Frauen, dass wir aus dem Manko heraus glauben, wir müssen überperformen. Meine Empfehlung ist, Performance runter, Performance runterfahren. Weil die meisten von uns sind gut. Also ich habe eigentlich noch keine Frau getroffen, gerade in dem Coaching-Feld, die keinen hohen Anspruch an sich hatte und die nicht gute Leistung bringen wollte. Also das gibt es eigentlich nicht. Aber ich habe ganz viele erlebt, die ihren zukünftigen Klienten am Anfang zu Tode geredet haben, dass sie keine Chance hatten, etwas zu verkaufen. Beziehungsweise ihr Know-how verschenkt haben. Und natürlich ist es wichtig, dass einen der zukünftige Coachee kennenlernt. Und da gibt es einen ganz einfachen, das ist jetzt auch ein Trick, kann man als Trick bezeichnen, und eine ganz einfache Möglichkeit, das zu lösen. Allgemeine Sachen immer gerne. Also die Dinge, die du in einem Vortrag sprechen würdest, wo du sagst, das habe ich auch in einem Podcast veröffentlicht. Allgemeine Sachen immer gern. In dem Moment, wo es um die Person geht, nee, muss es bezahlt werden. Also in meinem Fall, wenn man einfach sagt, das passiert bei mir ganz oft, dass Leute mit mir Kaffee trinken wollen. Mit dem Ergebnis, dass sie mir einen Flyer auf den Tisch legen und Frau Dietl, ich habe meinen Flyer dabei, können Sie mal drüber schauen. Dann liegt der Flyer da und dann sage ich, wenn ich mir diesen Flyer anschaue, dann müssen wir jetzt erstmal über Geld reden. Aber ich kann Ihnen jetzt erstmal sagen, was man allgemein bei einem Flyer beachten sollte. Das ist 1, 2, 3. Also allgemeine Tipps, ja. Aber wenn ich konkret mich um dein Anliegen kümmern soll, dann kostet es Geld. Und diese Grenze ganz klar zu ziehen. Und das müssen wir lernen. Und glaub mir, ich habe den gleichen Fehler auch gemacht. Also musste ich auch lernen. Es braucht auch ein bisschen Übung und dann auch so ein bisschen, manchmal tüpfelt man ins Fettnäpfchen, denkt sich, ah, ist mir schon wieder passiert. Das ist ganz normal. Das gehört dazu, auch bei der Akquise. Das ist ganz normal. Wir lernen und aber da die Grenze zu ziehen. Und das ist eine ganz gute Grenze.
Claudia, das finde ich eine gute Faustformel. So, ja, finde ich super. Du hast jetzt auch schon gesagt, man kann das lernen. Und du hast auch vorhin erwähnt, dass du ja auch so Telefonmentoren Service, wie sagt man das, anbietest, dass jemand dafür telefoniert. Ich frage jetzt bewusst, ab wann findest du, macht es Sinn, dass man es auslagert?
Wenn man ein gewisses Budget zur Verfügung hat, das ist die Grundvoraussetzung. Wenn man
Was man da
schon,
ungefähr braucht?
das
Oder
hängt
ist
davon ab, was du erreichen willst. Also es gibt meine Agentur, wir sind darauf spezialisiert, schon für Einzelunternehmer kleine Projekte zu fahren. Das kleinste Projekt, was wir derzeit fahren, sind 3 Stunden im Monat. Du wirst keine zweite Agentur in München oder vielleicht in ganz Deutschland finden, die das macht. Wir machen es ganz bewusst, weil ich sage lieber klein und kontinuierlich und ein bisschen was. Dann scheitert es nicht am Geld. Weißt du, das ist also mal so, einfach mal so ein bisschen. Und natürlich dauert es dann ein bisschen. Da kannst du jetzt nicht erwarten, dass nach einem halben Jahr Ergebnisse kommen bei so einem Kontingent. Es macht meistens macht Sinn, wenn du schon einen gewissen Erfolg hast und wachsen möchtest. Und wo du sagst, okay, und jetzt reiben sich deine Projekte mit der Akquise, dass du praktisch irgendwie auch nicht mehr in der Lage bist, deine Wiedervorlagen abzuarbeiten und du einfach merkst, da hast du jetzt 20 Adressen und es ist ja nicht so, dass die dann alle auf dich warten, wenn du anrufst, sondern die verteilen sich über einen gewissen Zeitraum. Und dann sagt der eine, rufen Sie am Donnerstag an und du bist am Donnerstag aber gerade in einem Projekt und kannst am Donnerstag nicht, musst dann am Freitag anrufen und denkst dir, oh, ist das eine gute Idee und keine Ahnung, am Freitag ist er wieder nicht da, also kann sich das ziehen. Und wenn du eine gewisse Kontinuität reinbringen möchtest, ist natürlich ein Dienstleister super, weil der das leisten kann. Weil der genau das, weil wir genau das machen. Wir praktisch in die Kontinuität reinbringen und was wir auch machen, ist, wir halten diesen Frust ab. Also ich habe ja vorhin von Geduld gesprochen und von diesen ganzen Dingen. Wir haben als Agentur den großen Vorteil, dass wir natürlich nicht den gleichen Schmerz haben wie du. Wenn dir jemand absagt, dann ist es eine ganz andere Nummer, als wenn wir die Absage kassieren. Das heißt, wir können als Agentur diesen ganzen, wir können den Frust der Erreichbarkeit abhalten, wir können den Frust der Absagen abhalten. Und das ist eigentlich auch so etwas, wo ich sage, das ist 70% unserer Arbeit, ist diesen Frust von unseren Kunden fernzuhalten und ihnen dann praktisch nur das zu präsentieren, was das Endergebnis ist, ein neutrales Endergebnis. Und das ist natürlich für unsere Kunden schön. Und das ist natürlich für Kunden schön, die keine Zeit haben, aber auch für Kunden schön, die sich denken, oh, muss ich mir das antun? Und die Akquise, praktisch diesen Vorteil des Vorverkaufsgesprächs, den kann man auch gut outsourcen, wenn man ein paar Dinge beachtet. Also ich würde immer zu einer Agentur gehen, wo ich mich wohlfühle, wo der Sympathiefaktor passt, wo ich das Gefühl habe, die verstehen mich. Die müssen nicht dein Thema kennen. Also ganz viele Leute glauben immer, ich muss 100% alle Coaching-Bereiche und Coaching-Methoden kennen, um dich als Coach zu vertreten. Überhaupt nicht, weil über Details sprechen wir gar nicht. Wir holen die Essenz raus und erarbeiten die Essenz und präsentieren praktisch dann das und gehen praktisch in kontinuierlichen Beziehungsaufbau, bis es dann soweit ist, dass der Kunde sagt, jetzt will ich einen Termin haben. Dafür komme ich mit relativ wenig Wissen aus.
ist ja eigentlich auch ein Vorteil, ne? Dann geht es gar nicht in die Richtung, inhaltlich zu sprechen. Also wenn man gar nicht so viel inhaltlich weiß, kann man auch nicht in diese Falle tappen, zu viel zu sagen.
Ja,
Oder?
und du musst natürlich liefern, du kannst nicht ohne irgendwas, also kannst nicht einfach nur sagen, ach, das erkläre ich Ihnen alles im Termin. Du musst schon ein bisschen auch was haben und deswegen ist es auch wichtig, dass die Agentur dich kennenlernt. Und dann macht man normalerweise eine gute Agentur, wird immer ein Briefing machen und wird mit dir arbeiten, wie das Ganze ausschaut und wird auch eine gute Basis auch haben. Also in meinem Fall ist es so, dass die Person, die mittelefoniert, die praktisch das Projekt übernimmt, im Briefing dabei ist und dann gibt es ein First-Hand-Learning und du praktisch dann auch sagen kannst, mit der Person fühle ich mich wohl und vertreten. Das ist auch was ganz Wertvolles. Wenn du ein Callcenter zum Beispiel buchst, dann telefoniert irgendjemand, der halt gerade da ist, normalerweise bei einem größeren Callcenter. Da hast du gar keinen Einfluss drauf. Wenn du eine kleine Agentur buchst, so wie meine Agentur, dann hast du einen persönlichen Ansprechpartner zusätzlich zu mir, der für dich telefoniert und der immer mehr in dein Projekt reinwächst. Und wie so ein, das ist praktisch wie dein erstes Türchen zum Kunden. Und mit der Person solltest du dich unbedingt wohlfühlen. Wenn du das Gefühl hast, ja, ich traue dir das nicht zu, dann muss man reden. Da muss man schauen, kann man nachbessern, kann man schauen, was ist da oder keine Ahnung. Oder du denkst dir, oh Gott, was ist denn das für ein Typ? Dann ist es besser, die telefoniert nicht für dich. Das ist einfach viel besser, weil du musst dich gut vertreten fühlen und die Person sollte auch dich gut nach außen vertreten.
Braucht ihr dann Leads schon vorgefertigt? Also ist es auch hilfreich und sinnvoll wahrscheinlich schon, aber ist es auch notwendig, dass da schon ein Funnel aufgesetzt ist, Leads gekauft sind? Wo startet ihr?
Also wir brauchen Adressen natürlich. Normalerweise, wenn du jetzt sagst, okay, sagen wir mal, du hättest jetzt die Idee, Kalttelefonakquise mit einer Agentur zu machen und du hast noch gar nichts, würde ich immer empfehlen, erstmal zu reden, bevor du irgendwelche Adressen recherchierst und dann kommen wir im Briefing drauf, eine ganz andere Zielgruppe ist relevant, weil ich vielleicht hinterfrage, welche Zielgruppen für dich relevant sind. Aber einfach mal so geschwind Adressen kriegst du natürlich schnell her. Das kann aber auch ganz schön teuer werden, wenn es die falschen Adressen sind. Und sich auch wirklich dann, das ist jetzt immer wieder bei der Vorbereitung. Auch so eine Akquiseaktion muss gut vorbereitet sein. Es ist nicht so, dass Kunden bei mir es einfach absetzen und sagen, oh, danke, mach du mal. Sondern da ist auch Arbeit von deiner Seite erforderlich. Und da fordere ich meine Kunden auch ein Stück weit zu sagen, hey, das ist deine Positionierung. Bist du sicher, dass du die Zielgruppen machen willst? Oder was wäre denn mit der? Oder was wäre denn mit der? Ich stelle auch Fragen. Gerade wenn das Budget knapp ist, sollte es ja praktisch möglichst zielgerichtet sein. Und idealerweise fange ich immer bei Zielgruppen an, die das höchste Potenzial haben. Weil Akquise ist ein langer Weg. Je komplexer dein Angebot und das ist einfach, das dauert einfach ein Stück weit. Deswegen ist es gut, dort anzufangen, wo das höchste Potenzial ist, dass wir dann auch relativ schnell Erfolge haben, dass du es auch finanzieren kannst. Das ist ja auch ganz wichtig. Und nicht einfach dann zu sagen, ach ja, die können wir auch mal mitmachen, machen wir die am Anfang, da verbrennen wir keine Erde. Nee, also eine gute Agentur verbrennt auch nichts. Also und normalerweise, wenn dann mal ein Telefonat schief geht, sollte man sich nicht so einen Kopf machen, weil die Telefonate dauern ja nicht so lang. Also wenn ein Akquise-Telefonat 5 Minuten dauert, ist es schon richtig gut. Also wir reden hier von 2 Minuten Gespräch, je nach Thema. Also es gibt Themen, wo du sofort reinkommst. Also wir hatten auch schon Projekte, wo wir 10 bis 20 Minuten gesprochen haben. Aber es hängt ein bisschen vom Thema ab, vom Kontext.
Weil dann kann ja eine Person in 3 Stunden schon richtig viel Kontakte machen.
Wenn sie erreicht, ja. Das ist immer die Gretchenfrage. Wir,
Spannend.
ja, also das ist richtig. Du kannst, also du machst, hängt ein bisschen davon ab, ob du noch Infos verschickst oder sonst irgendwas, aber du kannst einige Telefonate schaffen. Wobei es wichtig ist, nicht einfach nur sowas abzutelefonieren. Das macht keinen Sinn, sondern sich auch halbwegs. Manchmal muss man auch erstmal die Webseiten anschauen. Also es hängt davon ab, wie gesagt, vom Thema, manchmal musst du dir gar nichts anschauen. Ist ganz unterschiedlich. Oder du liest eine Bemerkung, die jemand reingeschrieben hat. Aber so 15, 20 Anrufe pro Stunde ist machbar. Und man muss aber immer sehen, dass es auch wichtig ist, zu schauen, du rechnest immer die Nettokontakte. Also nicht die Anrufe, sondern wen erreiche ich. Und die schlechte Nachricht ist, momentan liegen die Erreichbarkeiten wirklich im Keller. Das ist so die schlechte Nachricht. Das heißt, wir müssen mehr Aufwand betreiben, um die gleichen Quoten zu haben wie früher.
Deswegen ist es auch so wertvoll, natürlich, um an den Anfang nochmal anzuknüpfen, dass man selbst als Unternehmer auch präsent ist, dass man Netzwerk, dass da ja die eigene Akquise oder ich sage dazu lieber Präsenz zeigen, dass das
Ja.
einfach geschieht, weil natürlich haben dann alle Mitarbeitenden viel, viel ein leichteres Spiel, wenn man präsent ist und allein schon beim Googlen der Name oft auftaucht oder ja, wenn man sein Netzwerk fragt und dann kommt, ja, ach, mit dem habe ich auch schon gesprochen, ah ja, den kenne ich auch, ja, da habe ich was gebucht, ja, der hat mir voll geholfen. Also diese ganzen Dinge spielen miteinander und es ist schön, dass du, Claudia, da einfach auch ja, hilfst, das zusammenzufügen, weil ich glaube, viele haben Puzzleteile, aber um aufs nächste Level zu kommen, ist es wertvoll und wichtig, natürlich dann diese Puzzleteile zusammenzufügen. In einer qualifizierten Art und Weise. Und da bist du die perfekte Ansprechpartnerin dafür. Wo genau können wir dich denn treffen? Also München, da habe ich dich getroffen, aber.
In München, ja, also ich bin tatsächlich Österreich, Schweiz, Deutschland unterwegs. Also auch in Südtirol habe ich schon gewirkt, wenn man so sagen kann. Aber mein Hauptstandort ist München. Ich reise aber auch gern, also von daher. Aber ansonsten würde ich mal sagen, mich anrufen,
Die
dann
Website
Termin
verlinke
ausmachen.
ich auf jeden Fall.
Ja, genau. Und mit der Technik heute kann man ja auch zoomen. Also deswegen ist es auch, nicht mehr so relevant, wo man jemanden trifft, weil wir einfach uns nahe sein können, obwohl wir weit voneinander entfernt sind. Und so die Erfahrung der letzten 3, 4 Jahre zeigt auch, dass wir gut über Zoom arbeiten können. Auch, also ich mache jetzt fast jedes Briefing über Zoom, weil es einfach wunderbar funktioniert und mit relativ wenig Aufwand dann auch man zusammenkommen kann. Aber ich
Ja.
möchte noch eins kurz ergänzen zu dem, was du gesagt hast. Deswegen ist es auch so wichtig, dass Marketing und Vertrieb zusammenspielen. Und auch gerade mal Kleinunternehmer ist, sich das klar macht, dass Telefonakquise funktioniert alleine nicht. Genauso wenig wie eine schöne Webseite allein nicht funktioniert. Das ist alles, du hast Puzzleteile, die zusammengefügt werden müssen. Und es braucht eine gute Positionierung, eine darauf aufbauende Webseite, ein Frame, die Sichtbarkeit nach draußen, ein Stück weit Aktionismus, ein Stück weit auch zu sagen, ich lasse es kommen, weibliche Haltung dazu, schauen, wie entspannt gehe ich mit dem Ganzen um. Also das ist ein Zusammenspiel von Marketing und Vertrieb. Es lässt sich nicht trennen. Und die bedingen einander. Und wenn du praktisch einen Top-Vertrieb hast und kein gutes Marketing, dann es deckelt sich automatisch. Oder wenn du einen Top-Vertrieb hast und kein gutes Angebot, also es ist auch eine gute Qualität muss dahinter stehen. Also das ist auch mein Anspruch an meine Arbeit. Ich arbeite tatsächlich nur für Kunden, denen Qualität und Werte wichtig sind. Weil ich weiß, dass sie nachher erfolgreich sind und ich habe keinen Spaß dran, Menschen erfolgreich zu machen, die keine gute Qualität in die Welt tragen wollen. Daran habe ich keinen Spaß und das unterstütze ich auch nicht.
Das ist voll gut. Das ist so gut. Ich habe das Gefühl, es ist ein Samenstreuen und irgendwann kristallisiert sich über die Zeit heraus. Ja, was liegt einem? Und durch die ganzen Gespräche mit Experten, wie zum Beispiel auch dir, kriegt man das natürlich schneller raus. Trotzdem ist es immer noch ein Zusammenspiel und dann trifft man den und dann trifft man den und alles wirkt miteinander und gleichzeitig geht es immer noch mehr darum, wer bist du, was ist dein Angebot, was ist deine Zielgruppe, was willst du hier wirklich in die Welt tragen? Und ich glaube, bei dir, Claudia, kam wirklich gut raus, dass du gefunden hast, oder was heißt gefunden? Wahrscheinlich hast du es nicht gesucht, aber dass es einfach so, ja, jetzt bei dir einfach perfekt passt. Ich wünsche ganz viel Erfolg. Bitte alle, die hier gerade zugehört habt, kontaktiert die Claudia. Sie kann euch ganz, ganz viel unterstützen. Wie ihr gerade gehört habt, auf jedem Level, wo ihr seid. Also, ich denke, da kam viel jetzt rüber. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir verlinken alle wichtigen Sachen in der Beschreibung und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend.
Danke, Desiree. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Interview. Und vielen Dank.
Gerne.